Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
8 von 10 pflegebedürftigen Menschen werden bei uns in Bayern zu Hause versorgt. Meistens tun das die Angehörigen, was gar nicht so einfach ist. Denn durch die Pflege verändert sich ihr Leben von heute auf morgen. Einen lieben Menschen rund um die Uhr zu betreuen, bedeutet eine große Kraftanstrengung, die Betroffenen oft an ihre Grenzen bringt. Unterstützung bieten da die Malteser mit ihrer Fachstelle für pflegende Angehörige. Martina Watzlaff leitet die Fachstelle und wird uns in diesem Podcast die verschiedenen Angebote für pflegende Angehörige vorstellen. Und bei uns im Studio ist auch Karl Hörmann. Er hat die Pflege seiner Frau übernommen, die an Demenz leidet. Über seine Erfahrungen als pflegender Angehöriger berichtet er in diesem Podcast. Und wir sprechen auch mit Erna Meyer, die Malteser-Kurse für pflegende Angehörige leitet und uns erklären wird, wie sich die Pflege zu Hause einfacher durchführen lässt. Frau Watzlaff, Frau Meyer, Herr Hörmann, herzlich willkommen in dieser Sendung. Frau Watzlaff, Ihre Fachstelle, die bietet zunächst einmal Beratung an. Was passiert da genau?
Die Beratung, die ist grundsätzlich der Schwerpunkt in der Fachstelle für pflegende Angehörige. Es rufen Menschen meistens erstmal an oder es kommt eine E-Mail und schildern ihre Versorgungssituation zu Hause mit einem, in Anführungsstrich, halt Pflegling. Und danach wird individuell entschieden, nach einem ersten Kontakt, eben dann, wie geht's weiter? Also steigen wir tiefer in die Beratung ein oder ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt, dass es bei mir liegt, sondern vielleicht gibt es eine spezielle Stelle, wo ich dann weitervermitteln kann.
Mit welchen Anliegen kommen die Menschen da überhaupt? Können Sie da ein Beispiel nennen? Oder was sind so die häufigsten Beispiele, weswegen Menschen auf Sie zukommen in der Beratung?
Es ist meistens so, dass es entweder sehr plötzlich ist, also dass man sagt, okay, Mama, Papa, Schlaganfall zum Beispiel, sind eher so die plötzlichen Geschichten, Krankenhausaufenthalte, der Oberschenkelhalsbruch zu Hause und dann wird die Versorgung plötzlich schwierig von eben Eltern oder eben auch den Ehepartnern sind es meistens. Oder es ist dann doch spürbar schleichender kognitiver Abbau, also im Sinne einer Demenz. Und dass da dann einfach die Schwierigkeiten auftreten. Und ja, wie kann denn die Versorgung gut zu Hause vielleicht weiter gewährleistet werden? Oder wann ist vielleicht auch der Punkt erreicht, wenn man sagt, na, wir brauchen eine andere Lösung. Und dann überlege ich gemeinsam dann mit den Angehörigen, wie kann es denn gut weitergehen und dass wir so eine Art Netz für die spannen und stricken.
Das heißt also, Sie würden auch konkret Hilfe vermitteln?
Ja, wenn es mir möglich ist, auch. Ich gebe meistens tatsächlich also viele Adressen raus, weil es hat jeder auch natürlich ein Wunsch- und Wahlrecht vom Versorgungsanbieter. Nur weil ich jetzt bei den Maltesern die Fachstelle für pflegende Angehörige mache, die Fachstellen haben den Auftrag, neutral zu beraten. In München bietet sich natürlich von der Versorgungslandschaft her relativ viel an und daher kann ich immer recht viele Anlaufstellen nennen. Entscheiden muss es dann tatsächlich jeder selbst, außer die sind so sehr irgendwie verkopft und wissen gar nicht, also wie sie jetzt anfangen sollen, dann unterstütze ich schon auch mal kurzfristig sehr intensiv.
Und ich könnte mir vorstellen, wovor sich viele fürchten, ist der ganze Verwaltungskram, der vielleicht plötzlich anfallen könnte, Formulare ausfüllen. Unterstützen Sie da auch?
Da unterstütze ich auch. Also es geht ja meistens los, also dass man sagt, Mensch, Pflegebedürftigkeit, dieser Pflegegrad, wie beantrage ich das denn? Ja, da unterstütze ich dabei, wenn es eventuell auch noch ein Widerspruchsverfahren geben sollte, auch da kann ich beim Formulieren von dem Widerspruch natürlich helfen. Fragen eben zur Krankenkasse, Hilfsmittelversorgung, diese ganzen Sachen, das ist natürlich also oftmals ein Buch mit 7 Siegeln für die Angehörigen und da unterstütze ich natürlich sehr gerne dabei, ja.
Und Sie müssen auch gleich dazu sagen, die Beratung ist kostenlos.
Die Beratung, die ist kostenfrei. Die Beratung, die kann eben entweder bei mir im Büro bei den Maltesern stattfinden, telefonisch. Per E-Mail erreicht man mich auch. Aber ich mache auch Hausbesuche, wenn nötig und sinnvoll.
Und das Ganze unterliegt auch der Schweigepflicht.
Ist selbstverständlich. Und es darf natürlich auch jeder kommen, also unabhängig irgendwie von Konfession, Nationalität und so weiter und so fort. Das ist wirklich jeder.
Eine zweite wichtige Sache, die Sie auch anbieten, ist eine Angehörigengruppe, die sich in Ismaning trifft, einmal im Monat. Wie ist die überhaupt zustande gekommen? Wie kam es dazu?
Bevor ich bei den Maltesern die Fachstelle für pflegende Angehörige übernommen habe, war ich vorher bei der Caritas auch Fachstelle für pflegende Angehörige, Rosenheim und Ebersberg, und hatte da schon Angehörigengruppen. Mir war klar, dass ich in München jetzt nicht die tausendste Angehörigengruppe neu gründen muss, einfach nur damit eine Angehörigengruppe bei mir gibt, sondern ich habe bei den Kollegen in den umliegenden Beratungsstellen abgefragt, wo sie denn einen speziellen Bedarf sehen. Und die haben alle gesagt, so Mensch, irgendwie was Tiergestütztes wäre toll. Nachdem, dass ich selber da ein bisschen Affinität habe dazu und sage, Mensch, das macht Sinn, ja. Und ich Kontakte eben an den Matthof in Ismaning schon hatte, privat, habe ich da einfach mal nachgefragt, ob man da nicht künftig auch eine Angehörigengruppe machen könnten. Die waren sofort dabei.
Wieso erleichtern Tiere das? Das müssen Sie erklären. Was ist da der Vorteil?
Es läuft ganz viel einfach nonverbal. Es braucht einfach keine Kommunikation. Das Verständnis liegt auf einer ganz anderen Ebene. Und es gibt auch keine Erwartungen von Tieren. Also die sind einfach da und die leben im Hier und Jetzt und im Moment. Und das erleichtert bei ganz vielen den Zugang.
Könnte man sagen, also die Beratung ist eher mehr fachlich und in der Angehörigengruppe geht es auch mehr um Gefühle, um Emotionen, was einem so umtreibt?
Auch. Ich richte mich danach den jeweiligen Teilnehmern, um was es in der Angehörigengruppe tatsächlich geht. Aber ich würde sagen, also wir leben eigentlich in der Angehörigengruppe einfach auch eine gute Zeit, gemeinsam. Ja, und also wir starten ja das Ganze auch erstmal wirklich mit einem Frühstück, ganz unkompliziert. Wenn da jemand eine Viertelstunde zu spät kommt, dann ist das nicht so schlimm. Wir haben kein fixes Thema vorbereitet, sondern jeder bringt vielleicht dann ein Thema mit. Und wenn nicht, dann darf es auch einfach mal einfach eine schöne Zeit sein, wo wir auch gute Momente leben und manchmal auch ein bisschen off-topic.
Und wenn man so zusammenkommt, also die Angehörigen, die sehen ja dann auch, ich bin nicht allein mit dieser Thematik, mit diesen Sorgen, die ich da habe. Ich glaube, das stärkt auch.
Es gibt einfach dieses gegenseitige Verständnis und Wertschätzung. Vielleicht kann man sich auch noch den einen oder anderen Tipp eben gegenseitig irgendwie abschauen. Oder Mensch, ja, wie geht denn der damit um? Perspektivwechsel. Das sind alles so Punkte, die eine Angehörigengruppe oder eben also dieser Austausch in der Gemeinschaft eigentlich schon wertvoll machen. Ja.
Wie viele Betroffene kommen da so einmal im Monat?
Momentan sind es leider nicht so viele. Leider sind in dem Jahr tatsächlich einige ja verstorben. Und daher aber, es kommen immer nur ehemalige pflegende Angehörige auch noch zur Gruppe mit dazu, was ich eigentlich sehr schön finde, dass die uns treu sind. Aber auch da, die leben ihr Leben danach ein bisschen weiter. Und trotzdem finde ich das wichtig, weil für die ist das ein abgeschlossener Prozess.
Und dann haben Sie ja noch ein ganz, ganz spezielles Projekt aufgesetzt, bei dem ich schon dabei sein durfte. Nämlich Sie bieten auch dann in Zusammenarbeit mit der Kirche ein Pilgerprojekt für dementiell Erkrankte an. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
Auch da ist es wieder mein Privates eigentlich, also dass ich selber immer wieder ein Stück vom Jakobsweg jedes Jahr laufe für 2 bis 3 Wochen und gemerkt habe, wie gut das mir das tut. Dann in der Kombination darüber nachgedacht, so Mensch, es gibt Menschen mit Demenz, die einfach diese Läufer, nenne ich sie jetzt mal, also die einen sehr hohen Bewegungsdrang haben, körperlich fit, und denen das vielleicht auch gut tun würde, dass man sagt, man geht einfach in Gemeinschaft und erlebt in Gemeinschaft einfach diesen Jakobsweg. Und da bietet sich unser Münchner Jakobsweg, den wir hier haben, ja wirklich super an.
Den sind Sie jetzt in 2 Etappen schon gegangen, zum Schluss dann bis Schäftlarn, bis zum Kloster Schäftlarn. Was würden Sie da so als Fazit ziehen? Wie war's?
Bis Schäftlarn sind sogar 4 Etappen insgesamt. Und haben wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal dann auch so gemacht. Und es wird auch nächstes Jahr wieder in die nächste Runde gehen. Allerdings werden wir auch da ein bisschen modifizieren. Dazu gibt es dann tatsächlich vielleicht dann eben so Ende des Jahres nochmal mehr dazu, wie sich das nächstes Jahr dann ausgestaltet. Aber erfahrungsgemäß, die Teilnehmer, die waren alle also sehr, sehr zufrieden. Und wir haben da auch wieder die Wiederholungstäter dann mit dabei, die immer wieder gerne mit dabei sind, ja.
Bei uns im Studio ist auch Karl Hörmann. Sie gehören zur Angehörigengruppe, die sich einmal im Monat in Ismaning trifft. Wie sind Sie denn überhaupt da dazugestoßen?
Per Recherche übers Internet. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, einen Kontakt in irgendeiner Form zunächst einmal zu gewinnen. Man muss sich das erst alles mal anschauen. Jede Gruppe ist unterschiedlich. Ich war zuerst in einer anderen Gruppe. Aber die machen nur für den Anfang etwas. Das hilft ja zunächst einmal, so die ersten Schritte zu verstehen, die man gehen muss, gehen werden muss. Es hilft aber mit der Zeit nicht mehr, weil es dann einfach nur, ja, wie soll ich sagen, also die, ohne das jetzt abschätzig betrachten zu wollen, sondern nur wie es ist. Jeder klagt sein Leid und wir haben eine Klagerunde, die aber nicht weiterhilft. Und meine Frage ist stets, hilft es weiter? Ja oder nein? Wenn es nein ist, lassen wir es bleiben. Weil ich bin selber so alt, wäre gleich 70, also habe ich nicht mehr so viel Zeit, sie irgendwie zu verplempern. Und da ist es mir wichtig, in einer Runde zu sein, in der man sich gut versteht und auch eine Ansprache hat, die kompetent ist. Und das ist Martina in jedem Fall.
Und da verstehe ich Sie ganz richtig. Das ist jetzt auch der Grund, wieso Sie auch dabei geblieben sind. Weil es passt und weil Sie sich da angenommen fühlen mit Ihrer Lebenslage.
Für mich ist das stimmig. Und meine Frau geht gerne hin. Für sie ist Tier, insbesondere Hund, ganz groß. Auf dem Hof sind 4 Hunde maximal. Und da hat sie ihren Höhepunkt in der Sache, wie sie Dinge erlebt. Das ist für sie ganz wichtig. Sie ist mit Hunden aufgewachsen. Und das ist der zentrale Punkt. Was sehr, sehr nachteilig ist in der ganzen Geschichte, dass Tagesbetreuung eben keine Hunde zulassen, weil üblicherweise das als Krankenhaus gewertet wird und da aus hygienischen Gründen Tiere nichts verloren haben. Wer das entschieden hat, ich weiß es nicht, der kann gerne mit mir tauschen. Ich erkläre mich da gerne bereit dazu, der kann das mal eine Woche an meiner Stelle machen und dann wird der ganz schnell eine andere Meinung dazu haben.
Vielleicht können Sie, Herr Hörmann, uns noch kurz erklären, wie so Ihre familiäre Situation ist, auch mit Ihrer Frau, was da der Ausgangspunkt ist, dass Sie jetzt auch ja ein pflegender Angehöriger sind.
Meine Frau ist leider an Alzheimer-Demenz erkrankt, wahrscheinlich die Folge einer versemmelten Katarakt-OP. Sie hat nichts mehr gesehen. Der Schock, der hat dann so tief gesessen, dass er wahrscheinlich das Ganze losgetreten hat. Und nun pflege ich sie seit 4 Jahren.
Und was war so die erste Reaktion darauf? Sind Sie dann wirklich auch zuerst zur Beratung gegangen? Wie lief das ab?
In Großhadern war man und die Untersuchung lief halt auf diese Diagnose hinaus. Knochentrocken am Tisch. Mei, es ist die Realität, die schlägt zu und dann ist es halt so. Man kann jetzt darüber traurig sein oder was auch immer. Das hilft alles nicht weiter. Die Frage auch hier wieder, was können wir machen? Zu Anfang war ich eben am Suchen. Was böte sich an? Zunächst einmal draußen im Münchner Demenzverein und bin da ungefähr ein Jahr gewesen. Das hat geholfen, zumindest um die ersten Schritte da zu gehen. Wie geht es anderen damit? Auf was muss man achten? Weil das weiß man zu Anfang nicht. Wie muss man mit dem Pflegedienst umgehen, beziehungsweise mit dem medizinischen Dienst? Und da ist natürlich Polen vollkommen offen. Ja, am besten sind die zur Tür draußen. Denn es wird, man hat so den Eindruck, aus den Runden habe ich das so erfahren, dass generell insbesondere in München eher sehr zum Nachteil des Betroffenen diagnostiziert wird. Wobei ich sagen muss, es ist lachhaft, was da kommt. Da kommen irgendwelche Pfleger. Das kann ja sein, aber hier geht es um einen kognitiven Zustand und nicht darum, ob die Windel sitzt.
Wie meistern Sie dann überhaupt Ihren Alltag? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, einfach machen. Also das, was notwendigerweise zu tun ist, machen. Ich kann dazu nichts anderes sagen. Das fängt mit dem Frühstück an. Ich muss halt das Frühstück machen, beim Anziehen schauen, dass alles läuft. Die ganze Zeit ein Schütze. Stellen Sie sich ein Auto vor und Sie tun da das Steuergerät raus. Wohl bekommen's. Dann können Sie es schieben. Und so läuft es. So sind wir auch hierher getigert. Es geht nicht mehr so schnell. Es ist egal was, es braucht seine Zeit. Sie müssen mindestens mit dem Doppelten, beziehungsweise vielfach auch mit dem Dreifachen der Zeit, egal wobei, rechnen. Da kann man sich fragen, ja, wie hält man das aus? Das wird sicher eine Ihrer nächsten Fragen sein. Indem ich ein Ventil gefunden habe, den ChatGPT, so lange platt zu machen, dass der immer dieselben Antworten bringt, also wo ich ihn in Anführungszeichen niedergerungen habe. Bei der 4.0er-Version ist das noch gegangen, 4.1 wird es wirklich schwierig, der ist echt schlau. Aber ich mache daraus eine Tugend und sage, ich arbeite an produktiven Dingen. Was weiß ich, also wie muss ein Schiff gestaltet sein, dass es möglichst sicher ist oder möglichst schnell ist. Also Aspekte, das kann man mit dem Ding gut machen. Die Kunst ist, den zu fragen. Wenn ich nachts um 1:30, 2 aufwache, nehme ich den Laptop, fange ich halt das Arbeiten an. Und das ist für mich der Ausgleich. Ich weiß genau, was weiß ich, um 7, 8, 9, je nachdem, was los ist, müssen wir halt dann raus. Wenn die Betreuungstage sind, dann stehen wir halt früher auf. Wenn sie später sind, dann bleibt das Rollo zu und ich arbeite weiter, habe ich ein bisschen Luft.
Was sind nochmal genau die Betreuungstage?
Bei mir jetzt hier bei uns Montag, Dienstag und Donnerstag. Ich bringe meine Frau in der Tagesbetreuung und fahre dann 12-mal in der Woche mit der U-Bahn und schaue mir die Leute an, treibe meine Personalstudien dort. Spaßigerweise, Corona hat da schon seine Spuren hinterlassen.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wäre Ihre Forderung auch an die Politik oder an die Krankenkassen, also dass es in der Pflege und Betreuung eben um mehr gehen muss, als um die praktischen Dinge, sondern dass da mehr der Mensch im Vordergrund stehen muss und man einfach auch anders umgehen jetzt müsste mit Ihrer Frau.
Es muss die fachliche Geschichte im Vordergrund stehen und das tut sie nicht, sondern da wird hingeschaut. Bei uns war am ersten Mal, die hat nur beanstandet, dass der Rollator nicht durch die Klotüre passt. Um Himmels Willen, wenn das alles ist, was der Frau im Kopf schwirrt, dann sage ich, geh, aber ganz schnell, weil sie hilft mir nicht weiter. Und es geht um die Kompetenz dieser Leute. Es hilft nichts, mir eine Schwester zu schicken, die zwar in ihrer Kompetenz, was jetzt das Pflegliche, sprich einen zu heben, zu machen, zu tun, brauzen Geländer und solche Dinge, die da kompetent ist. Das ist bei einer körperlichen Behinderung ausschlaggebend. Aber bei einer geistigen Behinderung, da geht es um ganz andere Sachen. Die Unsicherheit, irgendwie überhaupt eine Antwort zu geben auf eine Frage. Weil das Verständnis dieser Frage auf trockenen Boden fällt, das dringt nicht durch.
Und vielleicht können wir das nochmal konkretisieren, was Sie sich dann so von dem Personal wünschen würden. Vielleicht zu einem Beispiel, was wäre wirklich wichtig, was Sie sich wünschen würden?
Dass ein Mediziner kommt. Entweder mag es jemand sein, der speziell für das Demenzthema sensibilisiert ist. Denn Demenz wird in diesen Bögen nur mit 15% angegeben. Das heißt, bauen Sie aus dem Auto Steuergerät aus, ist Schluss der Vorstellung. Und hier haben wir das gleiche Problem. Und mit 15% das zu bewerten, dass dieses Auto nicht mehr fährt, das ist völlig an der Realität vorbei.
Sie haben Frau Watzlaff jetzt gerade so ein bisschen den Kopf geschüttelt mit dem Mediziner. Wieso? Können Sie das, was jetzt der Herr Hörmann berichtet hat, ungefähr bestätigen? Sind das die nicht ganz so idealen Voraussetzungen?
Also es ist Fakt, dass, glaube ich, jeder vor dieser Begutachtung vom medizinischen Dienst oder auch von den Privaten, in dem Fall ist es dann Medic-Proof, dass da Ängste gibt. Also ich habe beide Begutachtungen schon erlebt, gesetzlich und privat. Tatsächlich, meines Wissens nach, gibt es bei Medic-Proof mehr Mediziner und deutlich mehr Zeit. Also von privater Seite tatsächlich auch wieder etwas angenehmer, wie jetzt im gesetzlichen Bereich. Da spürt man sehr diesen Budgetdruck auch schon alleine in der Begutachtung. Und es ist spürbar eine größere Anspannung vorhanden. Es menschelt auch da, wie überall. Und es muss menschlich einfach passen. Und ich glaube, dass diese Begutachtungssituation für niemanden schön ist, egal wer kommt. Aber ein Lächeln, ein freundliches Wort, der Gutachter wäre immer hilfreich und das fehlt zum Teil schon. Da wird einfach nur der Laptop aufgeklappt und fertig.
Natürlich kommen wir jetzt auch zur Frau Meier, denn ich habe es vorhin mitbekommen, Herr Hörmann, Sie haben sich noch nicht für einen Kurs für pflegende Angehörige entschieden, den die Malteser auch anbieten, werden das vielleicht noch machen. Und bei uns ist auch Erna Meier. Herzlich willkommen. Sie machen ja diese Kurse für die Malteser, haben eine enorme Erfahrung an sich schon bei den Maltesern. Sie sind schon seit über 50 Jahren aktiv in einem anderen Bereich, aber haben sich dann irgendwann entschlossen, ich mache auch die Kurse für pflegende Angehörige. Zunächst mal, wie kam es dazu, dass Sie das machen?
Ja, ich habe bei den Maltesern eigentlich alles gemacht, was angeboten wurde. Vom Rettungsdienst in jungen Jahren bis Auslandseinsätze, Behindertenbetreuung. Und vom Beruf bin ich Krankenschwester, habe auch 4 inzwischen erwachsene Kinder, habe auch meine Eltern noch etwas kurzzeitig gepflegt, meine Schwiegermutter. Und dadurch, dass ich vom Beruf Krankenschwester bin, haben wir eigentlich gerade mein Schwiegervater, das war eigentlich der erste in der Familie, der pflegebedürftig war, habe ich gesehen, wie meine Schwiegermutter voller Energie hin ist, hat einen anderen Arm gezogen und er hat aufgeschrien. Und da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, so kann es nicht sein. Und dann habe ich das gemacht und er war glücklich. Und ich habe mir damals schon gedacht, die armen Leute, die daheim gepflegt werden, die sind eigentlich darauf angewiesen, wie gehe ich mit denen um. Natürlich, die Angehörigen wollen es gut machen, aber sie können es nicht anders. Naja, und dann ist es halt ein bisschen flach gelegen und ich habe dann in der Klinik auch durch verschiedene Bereiche gearbeitet. Und dann, wie meine Kinder halt groß waren, bin ich in die Gerontopsychiatrie gewechselt für einige Jahre. Habe da mitgekriegt, wie eine Demenzerkrankung die Familien und das ganze Umfeld belastet. Und die letzten ungefähr 17 Jahre habe ich in der Frühreha und Neurologie gearbeitet, bin ich jetzt auch noch nebenberuflich gelegentlich tätig. Und da merke ich, plötzliche Ereignisse, die stellen die ganze Familie auf den Kopf. Ein aktiver Senior, würde ich mal sagen, von heute auf morgen oder von einer Stunde zur anderen kriegt einen Schlaganfall, kann sich nicht mehr bewegen. In der Klinik wird er natürlich erstmal versorgt und er kommt vielleicht in Reha. Manchmal geht es wieder ganz gut, aber je älter der Mensch wird, desto länger braucht er und er hat immer mehr Defizite. Altersheimplätze sind knapp, Pflegeplätze sowieso. Auch ein Pflegepersonal zu finden ist nicht einfach. Es gibt ja auch Wartelisten bei den ambulanten Diensten. Und der ambulante Dienst, der kommt halt auch je nach Verfügbarkeit oder was die Pflegestufe hergibt an finanziellen Unterstützungen, kommt er einmal, zweimal, dreimal. Aber der Rest bleibt den Angehörigen. Das kann der Partner sein oder die Kinder. In der Früh kommt der Pflegedienst und macht vielleicht die Angehörigen fertig. Jetzt hat er aber Stuhlgang oder er hat Erbrechen oder er hat Fieber. Ja, was machen die, bis der wiederkommt? Die können ihn nicht liegen lassen. Die machen es auch nicht. Die möchten gerne Unterstützung haben. Und das ändert dann immer insofern so, die können vielleicht jemand wieder frisch machen, wenn er erbrochen hat oder Stuhlgang hatte. Aber der, der es macht, ist fix und fertig hernach. Dem tut das Kreuz weh, der jammert. Und der Betroffene, der, würde ich jetzt mal sagen, der alte Mensch, ist auch nicht zufrieden. Auch für den war es sehr anstrengend, weil einer zieht da, der andere zieht dort. Dann im Winter ist es natürlich auch kalt. Er ist lange abgedeckt. Und keiner ist zufrieden.
Das heißt, das würde man lernen im Kurs, damit richtig umzugehen. Ja. Vielleicht können Sie ganz kurz schildern, also was macht man? Nehmen wir mal die Situation, also dieses Erbrechens. Also es ist Winter, vielleicht hat er ein Virus bekommen, muss erbrechen und der Pflegedienst kommt erst wieder am nächsten Tag in der Früh. Was raten Sie dann im Kurs?
Zuerst zeige ich den Teilnehmern, was brauche ich, was muss ich vorbereiten, dass ich schon mal geringe Arbeitszeiten habe. Was muss ich am Material vorbereiten, wenn ich jetzt jemand frisch mache? Wenn jemand erbrochen hat, er braucht frische Kleidung. Er braucht auch Waschmöglichkeiten. Und ich zeige ihm auch, wie mache ich das am besten, dass es schonend für ihn ist. Viele Leute haben ja dann Einschränkungen, eine Halbseitenlähmung oder sonst welche Wehwehchen, Wehwehchen würde ich jetzt nicht sagen, sondern das sind schon Schmerzen. Wie gehe ich mit dem um? Wie lagere ich den? Wie fange ich überhaupt an? Dass das schonend ist für mich, dass ich im Bett habe, dass ich die richtige Arbeitshöhe habe, dass ich das geeignete Schuhwerk habe, wenn ich einen Schritt nach hinten mache, dass ich nicht stolpere, dass ich vielleicht auch Schmuck abnehme, Uhren, Ringe, weil das ist alles, wenn ich an jemanden hingehe und unterfasse, der hat empfindliche Haut, ich bleibe hängen, ich habe Wunden. Allein durch Schmucktragen passieren sehr viele Verletzungen. Und dann ist natürlich, am Abend will ich jemand ja beruhigend waschen. Wie wasche ich ihn beruhigend? Wie wasche ich jemand in der Früh, der noch müde ist? Wie wasche ich ihn belebend? Und wie beziehe ich das Bett, wenn derjenige das Bett nicht verlassen kann? Da braucht es schon ein bisschen Handling dazu.
Und das heißt auch, die Teilnehmer dürfen sich auch mit ihren Fragen einbringen, weil sie wahrscheinlich, wie Sie ja schon noch gesagt haben, sicher schon konkrete Erfahrungen auch mitbringen.
Die haben alle Erfahrung und die sind alle eigentlich in der Hoffnung, dass es ihnen Erleichterung bringt. Wobei es bei den Ehefrauen, habe ich die Erfahrung gemacht, die sind so sehr, sie wollen nichts abgeben, sie klammern so sehr. Die Kinder sind da wieder und Schwiegerkinder sind da flexibler. Die sagen, ja, das machen wir jetzt so. Die Frauen sagen, nee, also das kann ich nicht machen. Mein Mann, der ist also gewöhnt, das nur auf die Seite zu drehen. Ja, das geht nicht anders, das haben wir immer so gemacht. Und wenn ich die dann überzeugen kann, es ist leichter für denjenigen, der pflegt und für den, der gepflegt wird, wenn ich nur kleine Veränderungen mache, die jetzt nicht wehtun. Aber ich muss mich vielleicht auch einmal durchsetzen gegen den, der gepflegt wird. Dann ist eigentlich viel geholfen.
Ist es beim Kurs vielleicht auch so ein bisschen wie in der Angehörigengruppe, dass manche auch kommen, um weitere Tipps für die Praxis zu bekommen, aber auch, dass sie einfach mal drüber sprechen können, dass, weil sie vielleicht sonst niemanden haben, auch da ein bisschen Luft ablassen wollen, dass sie zum Beispiel auch Verständnis für die Situation zeigen und dass man auch da wieder sieht, ich bin jetzt nicht alleingelassen mit dem Problem, da ist Hilfe.
Ja, also jeder hat natürlich seine speziellen Probleme, aber zum Schluss kristallisiert sich immer raus, die Grundprobleme sind eigentlich überall die gleichen, in minimaler Abwandlung. Es ist körperlich anstrengend, es ist auch psychisch anstrengend und es ist eine Zeitfrage.
Und ich denke mir, dazu gehört auch, weisen Sie da vielleicht im Kurs auch darauf hin, dass man irgendwie schauen muss, dass man trotzdem auch Freiräume behält, damit man ja auch weiterhin die Kraft hat für die Pflege, sonst ist ja auch die Gefahr des Burnouts da.
Also da lege ich großen Wert drauf und da muss ich gerade bei den Ehefrauen immer, die sitzen dann da und schütteln erst den Kopf. Ich lasse meinen Mann nicht allein. Wir hatten ein gutes Leben, jetzt bin ich für ihn da. Das ist sehr viel Fingerspitzengefühl und man muss man auch ein bisschen Druck aufbauen und denen sagen, wenn sie so weitermachen, dann sind sie bald kränker wie ihr Mann. Sie müssen Abstand kriegen und es gibt Hilfen, man muss sie aber annehmen.
Vielleicht, Frau Mayer, können Sie noch mal ganz grob sagen, wie der Kurs abläuft, was so die wesentlichen Inhalte sind, also was da alles dazugehört.
Also das sind sehr individuelle Kurse. Zuerst stellen sich, ich stelle mich vor, die Teilnehmer stellen sich vor und das Problem, das es gibt. Dann sieht man schon mal, das Grundproblem ist das gleiche. Und ich gehe dann auch auf die Beschwerden der Pflegenden ein. Manche haben mit dem Knie Probleme, die meisten haben mit dem Rücken Probleme. Dann weise ich sie erstmal darauf hin, sie müssen zuerst mal auf sich schauen. Zuerst kommt immer derjenige, der pflegt und dann gehen wir weiter. Wie kann ich mich am besten dem zuwenden? Ich zeige ihnen dann, wie drehe ich die Patienten am besten? Wie setze ich sie auf? Wie kann ich den Pflegebedürftigen unterstützen, dass er wenig Kraft und wenig Anstrengung braucht, um zum Beispiel sich im Bett aufzusetzen oder das Bett zu verlassen, ohne dem, dass ich sehr viel Kraft brauche, dass ich mich schone und den Pflegenden schone. Was gibt es? Sogenannte Tricks, sind eigentlich keine Tricks, sind Fertigkeiten, die sie anwenden können und die üben wir auch.
Wie viel Zeit muss ich für so einen Kurs investieren?
Also wir haben den Kurs über 10 Stunden und das braucht man auch.
Es geht dann in der Regel über 2 Tage.
Über 2 Tage, wobei unsere Tage flexibel sind. Wir bieten verschiedene Tage an. Wir können uns auch nach den Teilnehmern richten, wenn die sagen, sie wollen unter der Woche einen Kurs haben. Es ist sehr oft machbar. Oder Wochenendkurs oder Abendkurs. Also da sind wir flexibel.
Und die Kosten, kann das auch die Kasse tragen oder bin ich da Selbstzahler?
Das erstatten die meisten Kassen, so viel ich weiß.
Vielleicht können wir es doch mal in einem Satz zusammenfassen. Wieso ist es aus Ihrer Sicht wichtig, so einen Kurs zu belegen? Was hat man danach einfach dann besser in der Hand zu Hause?
Ich habe Arbeitserleichterung, ich habe Sicherheit und auch Freizeit für mich und ich schone meine Gesundheit.
Zum Schluss an Sie alle drei die Frage, jetzt haben wir gehört, die Malteser, die machen wirklich viel jetzt, ja, also Beratung, Angehörigengruppe, Pilgern für Menschen mit Demenz, die Kurse für pflegende Angehörige. Frau Watzlaw, bleiben da noch Wünsche offen?
Also ja, Wünsche gibt es natürlich immer. Mein großer Wunsch wäre, meine Beratung oder grundsätzlich, also die Menschen, die kommen zu uns, also tendenziell eher 5 nach 12 als 5 vor 12. Es wäre schön, wenn wir frühzeitig die Menschen erreichen und die Themen vielleicht eben nicht so schambehaftet werden, da mehr Offenheit da ist. Jeder wird alt, keiner wird verschont. Und daher ganz viel Präventionsarbeit. Das wäre so mein Wunsch, also hinsichtlich Alter, Altern und die Offenheit dazu, wie kann ein gutes Altern eigentlich gelingen, ob jetzt mit Erkrankung, ohne, da bieten wir ja als Malteser ein breites Feld an. Für die, die fit im Alter sind, hätten wir das Ehrenamt im Angebot. Für die, die Unterstützung benötigen, sind wir genauso da.
Herr Hörmann, wie blicken Sie jetzt in die Zukunft? Gibt es da eben Wünsche oder sagen Sie, so wie es ist, ist es? Vielleicht überlegen Sie ja, vielleicht mache ich doch noch einen Kurs bei der Frau Meier.
Ja, den Kurs, den werde ich in jedem Fall belegen. Denn Wissen ist immer besser als Nichtwissen. Unabhängig davon, was ich mir dann aus dem Kurs rausziehe. Ich bin selber über viele Jahre Ersthelfer gewesen und habe viele Sachen da auch miterlebt. Also ich kann mir dann schon helfen. Aber es ist immer noch hilfreich, aus dem berufenen Munde etwas zu erfahren, zu hören. Hilft. Und ansonsten, ja, es ist ein Warten auf die Null, die eine oder die andere.
Bei Ihnen, Frau Meier, könnte ich mir vorstellen, dass Ihr Wunsch wahrscheinlich ist, dass noch mehr pflegende Angehörige diese Chance mit dem Kurs auch annehmen, weil für viele das vielleicht doch auch eine Hemmschwelle ist, erstmal zu Ihnen zu kommen. Oder wäre schon schön, wenn noch mehr kommen?
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr kommen und wir verschiedene Tage anbieten können. Es muss erstmal bekannt sein. Sehr viele wissen es leider nicht, wo man sich melden kann.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen dreien. Frau Meier, Sie leiten die Kurse für pflegende Angehörige. Ja. Frau Watzlaw, Sie leiten die Fachstelle für pflegende Angehörige. Und auch Dank an Sie, Herr Hörmann, dass Sie uns heute auch so offen über Ihre Situation berichtet haben und über Ihre Erfahrungen mit den Angeboten für pflegende Angehörige bei den Maltesern. Herzlichen Dank.
Und das war's von uns. Für den Moment am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.
Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.